Ich habe heute Morgen das erste Mal seit gefühlt Monaten Vögel zwitschern hören. Die ersten Vorboten des Frühlings. War ein wunderschöner Ton. 2. Februar sagt man ja so, gell? So ein Maßstab. Wenn man den mal überwunden hat, dann ist der Frühling nicht mehr weit. Dann hat man wahrscheinlich die härteste Zeit hinter sich. So ein Liebesbote des Frühlings. Und wenn wir heute weitermachen in unserer Epheser Briefreihe, dann geht es im 5. Kapitel zunächst auch um die Liebe. Und zwar zeichnet hier der Apostel Paulus, gibt er uns in den ersten 2 Versen eine Information darüber, dass die Liebe eben ein zentrales Kennzeichen von uns Christen sein soll. Es ist die erste Frucht aus Galater 5,22. Die Frucht des Geistes ist die Liebe, die wir haben sollen. Und Jesus hat es ja auch seinen Jüngern gesagt in Johannes 13,34. Liebt euch. Ein neues Gebot gebe ich euch. Ihr sollt euch untereinander lieben. Ihr sollt Liebe haben untereinander. Und die ersten 2 Verse lese ich mal vor. Hier heißt es: So seid nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt hat und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. Nachahmer, das griechische Wort dafür, bedeutet im Deutschen Mime, Schauspieler. Wir sollen nachmachen, wir sollen Gott nachahmen, wir sollen Jesus nachahmen, ihm nachmachen, so wie Kinder in einer gesunden Familie ihre Eltern nachmachen, nachahmen, von ihnen lernen. Genauso sollen wir auch von unserem Gott, von Jesus Christus lernen. Gott hat uns eben gezeigt, anhand von Jesus, wie Liebe funktioniert, wie er sich gedemütigt hat vor seinen Aposteln, ihnen die Füße gewaschen hat und dass wir auch untereinander diese Liebe haben sollen. Manchmal fühle ich mich da, wenn ich da vorne stehe und über Liebe spreche, als Theoretiker, weil ich weiß, dass ich so oft fehle und so oft Dinge nicht mache, die gemacht werden müssten. Und gleichzeitig aber weiß ich auch, okay, es gibt die Vergebung und es gibt eine Ermahnung, es gibt ein Weitergehen und man kann beim nächsten Mal es besser machen, wenn man daraus lernt. Aber Liebe ist eben im Prinzip keine Win-Win-Situation, sondern es hat etwas mit sich selbst einbringen, sich aufzugeben, für den anderen da zu sein. Und das hat Jesus gezeigt, eben keine Kosten-Nutzen-Rechnung, sondern Liebe hat etwas mit Dienen zu tun, hat etwas mit Einsatz zu tun, von ganzem Herzen. Und das sagen uns die ersten 2 Verse. Und jetzt geht es rüber und es kommt zu einer Karikatur der Liebe, zu einer Opposition, zu einem Gegenteil von Vers 3 bis Vers 7. Ich lese mal vor. Unzucht aber und alle Unreinheit oder Habsucht sollen unter euch nicht einmal genannt werden, wie es sich für Heilige geziemt. Auch keine gemeinen Worte, törichtes Geschwätz oder leichtfertige Witze, was nicht gehört, sondern vielmehr Danksagung. Das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemandem mit leeren Worten irreführen, denn wegen dieser Dinge kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. Darum seid nicht ihre Teilhaber. Hier ist die Fälschung der Liebe, die Fälschung des Originals. Stell dir mal vor, du hättest einen wertvollen Schmuck zu Hause geerbt, Familienerbstück, und du weißt, du bist finanziell in eine Notlage geraten, dein Ehepartner ist krank geworden, die Kosten sind so hoch, jetzt musst du den Schmuck veräußern und du gehst zu einem Schmuckfachverkäufer, zu einem Juwelier und der bietet dir 10.000 Euro dafür. Und du denkst, ja, es könnte mir helfen und dann kommt ein anderer und bietet dir das Doppelte, bietet dir 20.000 Euro für deinen Schmuck. Und du verkaufst es natürlich dem und nimmst das Geld und bringst es zur Bank und der Bankkassierer steht da, zählt das durch, guckt die Scheine an, sagt, tut mir leid, das sind Blüten, das ist gefälschtes Geld. Das heißt, du hast deinen Schmuck weggegeben. Du hast nicht einmal das bekommen, was du wirklich gekriegt hättest, sondern du hast Falschgeld bekommen. Und genauso ist diese Liebe hier. Es ist falsch. Es scheint mehr zu sein, Unreinheit, Unzucht und all dieses. Unzucht heißt im Griechischen Porneia, dadurch kommt auch das Wort Pornografie im Deutschen. Das ist jegliches sexuelles Fehlverhalten. Das ist all das verspricht so viel. Diese Sünde verspricht so viel und ist im Nachhinein eine Fälschung des Originals, von dem Paulus spricht. Hier wird noch etwas genannt, und zwar die Unzucht, Unreinheit und die Habgier. In einem Satz werden die genannt. Und ich habe mich oft gefragt, warum ist die Habgier wird die gleich genannt mit Unzucht und Unreinheit? Und bin draufgekommen, dass das ein Spielkamerade ist von den beiden. Weil in der Habgier geht's um das Gleiche, um die Befriedigung meines Ichs. Ich will haben. Ich möchte das, ich möchte dieses, ich möchte jenes. Und das ist auch beim sexuellen Fehlverhalten so, dass es eigentlich nur um die Befriedigung eines selbst geht. Und es geht nicht um die andere. So wie Gott die Sexualität Mann und Frau geschenkt hat in der Ehe, um sich gegenseitig Freude zu geben, ist eben die Unzucht oder die Unreinheit genau das Gegenteil davon. Es geht um die Befriedigung des Selbst. Also die Karikatur, Vers 3 bis 7, ist ein Angriff auf das Original von Vers 1 und 2, das Original der Liebe, die Gott uns gegeben hat. Ich habe das fünfte Kapitel in 5 Abschnitte jetzt eingeteilt, versucht da relativ flott drüber zu gehen, sodass wir durch den ganzen Text durchkommen. Das war jetzt der erste Abschnitt. Der zweite, Vers 8 bis 14. Darum heißt es, denn ihr wart einst Finsternis, nun aber seid ihr Licht in dem Herrn, lebt als Kinder des Lichts. Denn die Frucht des Geistes ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Und prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. Alles aber wird aufgedeckt, wenn es vom Licht offenbart wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, dann wird dich Christus erleuchten. Paulus hat eine interessante Vorgehensweise in seinen Briefen, und zwar gibt er uns immer zwei Sachen gleichzeitig. Auf der einen Seite die Information und auf der anderen Seite eine Herausforderung. Hier die Information, ihr wart früher Finsternis, und dann die Herausforderung, aber jetzt seid ihr Licht. Also es gibt keine Grauzone. Ja, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Gibt es nicht. Entweder stehst du im Licht oder du stehst in der Finsternis. Und die Kinder des Lichts reflektieren das Licht Gottes. Sie können aus sich selbst nichts produzieren. Sie können aus sich selbst auch keine Liebe produzieren, kein Licht produzieren, sondern Gott scheint durch die Christen hindurch in diese Welt hinein. Dein Gebet sollte lauten: Gott, bitte bring mein Leben auf das Niveau meiner Stellung. Du hast vor Gott eine Stellung bezogen und Gott, du kannst nur Gott immer wieder bitten, wenn du vom Weg abgekommen bist, wenn du mal wieder deine eigenen Wege gegangen bist, Gott, bitte bring mich wieder zurück auf das Niveau dieser Stellung, in die du mich gebracht hast. Dann kannst du weggehen von dem, dass du selber irgendetwas erarbeiten könntest oder erreichen könntest, sondern Gott ist es, der dich zurückführt auf das Licht, auf den Weg des Lichtes, auf den du gehen kannst. Und uns sollten wir uns daran erinnern sollen, dass wir eben gütig sind, das ist eine Frucht des Lichts, gnädig zu sein, barmherzig zu sein, wenn uns Menschen begegnen, ob in der Gemeinde Christen oder draußen in der Welt, gerecht zu sein, also niemanden zu übervorteilen, niemanden über den Tisch ziehen, und wahrhaftig zu sein, das heißt auch die Wahrheit zu sprechen. Und da gibt's auch noch einen Abschnitt, der sagt, wir sollen das Licht, durch das Licht die Werke der Finsternis aufdecken. Die Sünde hat ja die Tendenz, sich zu tarnen. Ja? Die Dinge der Sünde geschehen in der Regel im Untergrund. Der Seitensprung passiert im Hintergrund, die Steuerhinterziehung, die üble Nachrede, das ist alles, was im Rücken geschieht. Wir sollen die Macht des Lichtes benutzen, um diese Dinge aufzudecken. Diese Kraft haben wir in uns. Gehen wir weiter zum dritten Abschnitt. Vers 15 bis 17. So achtet nun sorgfältig darauf, wie ihr lebt, nicht als Unweise, sondern als Weise, indem ihr die Zeit gut nutzt, denn es sind böse Tage. Darum seid nicht uneinsichtig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Also wir sollen sorgfältig, das griechische Wort dafür ist akribos, daher kommt das deutsche Wort akribisch. Akribisch darauf achten, wie wir unser Leben leben. Wir sollen uns nach der Weisheit ausstrecken. Was ist weise? Was sagt die Bibel dazu? Psalm 111, Vers 10 heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, rechten Verstand haben alle, die so handeln. Also, den Herrn zu fürchten, das ist Weisheit, sagt die Bibel. Torheit oder Dummheit ist es, oder Ignoranz ist es, Gott zu leugnen. Es gibt keinen Gott, interessiert mich nicht. Das ist laut Bibel dumm. Weise ist es, Gott zu fürchten, nach Gott zu fragen und ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Und dann gibt's einen Auftrag, kauft die Zeit aus, nutzt die Zeit. Das heißt nicht, dass dein Lebensalltag, der sowieso schon recht straff ist, dass du den noch mehr tunst und noch mehr rausholst aus den einzelnen Dingen, sondern das Wort Kairos, das da steht, kommt aus dem Griechischen und heißt, den Zeitpunkt und die Gelegenheit zu nutzen, die Gott dir gibt, um für ihn in den Dienst zu gehen. Ja? Gott macht nochmal eine Tür auf und er gibt dir die Gelegenheit, durchzugehen und etwas in die Tat umzusetzen. Dann schließt sich die Tür wieder und die Gelegenheit ist vorbei. Ich habe das oft schon erlebt in meinem Leben. Manchmal bin ich durchgegangen, manchmal bin ich davor geblieben. Es gibt Gelegenheiten, die man nutzen kann, und die sind nur einmalig. Und das ruft uns das Wort Gottes auf, dass wir da aufmerksam sind und diese Dinge nutzen und hindurchgehen durch diese Tür, um Gelegenheiten für Gott umzusetzen. Und wir sollen nach Gottes Willen suchen. Hier lese ich auch eine Stelle aus Psalm 86 vor. 86, Vers 11. Hier heißt es, weise mir, Herr, deinen Weg, damit ich in deiner Wahrheit lebe. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Also, zu fragen, Gott, was willst du von mir? Wohin soll ich gehen? Was soll ich tun? Wozu willst du mich gebrauchen? Herr, weise mir deinen Weg, den ich gehen soll. Vers 18 bis 20 dann heißt es, und berauscht euch nicht mit Wein, was zu Zügellosigkeit führt, sondern werdet mit dem Geist erfüllt, indem ihr untereinander in Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern redet und dem Herrn in eurem Herzen singt und spielt. Und sagt Gott dem Vater Dank zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Alkohol ist nicht verboten. Jesus hat das klar gemacht bei der Verwandlung von Wasser zu Wein, bei der Hochzeit zu Kana. Paulus schreibt an Timotheus, dass er ab und zu ein bisschen Wein trinken soll. Das Ziel ist es, ein weiser, maßvoller Umgang mit Alkohol. Aber der Punkt, den hier Paulus macht, ist gar nicht so sehr gegen die Trunkenheit in der Gemeinde anzureden oder anzuschreiben, sondern vielmehr ein anderer Punkt. Ihr sollt nicht der Wirkung des Alkohols frönen, sondern ihr sollt euch erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Und das ist, da gibt es leider, was das betrifft, große Missverständnisse in der Christenheit. Menschen denken, wenn sie so einmalige Erlebnisse haben, werden sie mit dem Geist erfüllt und das wird sie dann erbauen. Wenn sie irgendwo großen Konferenzen, wo dann Prediger dastehen und die Menschen fallen dann reihum um nach hinten auf den Rücken oder sonstiges, dann sind sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber das meint diese Stelle nicht, sondern es heißt ein beständiges erfüllt sein, ein beständiges Ausstrecken nach dem Heiligen Geist. Er schreibt das ja auch zu Menschen, Kapitel 1, Vers 13, wo es heißt, in ihm seid auch ihr, die ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, es sind Menschen, zu denen er hier spricht, die bereits den Heiligen Geist haben, die bereits dieses Siegel haben. Ja? Das Siegel, das Jesus an dir angebracht hat, dass du sein Eigentum bist. Du gehörst Jesus, du bist versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt heißt es, mehr und mehr den Geist in dir arbeiten zu lassen, mehr und mehr vom Geist erfüllt zu werden. Wie so ein Stück Fleisch, das du in Marinade hineingibst und das so gedrängt wird und mehr durchdrungen wird von dieser Marinade, damit alles, jede letzte Faser davon auch schmeckt. So will Gott dich durchdringen mit seinem Heiligen Geist, dass alles in dir vom Geist ausgefüllt ist. Jeder letzte Winkel und das, was rausgehört, schmeißt er raus aus deinem Leben und das, was reinkehrt, füllt er dich und so befüllt er dich sozusagen mehr und mehr mit dem Heiligen Geist. Die Wirkung des Heiligen Geistes, das hat jemand mal so gegenübergestellt, ein ehemaliger Arzt, der jetzt auch Prediger ist, der hat das gegenübergestellt, die Wirkung von Alkohol und die Wirkung des Heiligen Geistes. Und der Alkohol, der führt, wir wissen das alle, zu Kontrollverlust. Der ist, also medizinisch gesehen gilt Alkohol als Betäubungsmittel beziehungsweise Beruhigungsmittel und er schaltet die höheren Zentren des Gehirns aus und wir folgen dem Primitiven. Jeder, der es weiß, der vielleicht mal zu viel getrunken hat, kennt das. Menschen werden doch eher primitiv, wenn sie dann zu viel Alkohol intus haben. Der Heilige Geist macht das ganz anders. Der schärft den Verstand. Du gewinnst mehr und mehr Kontrolle. Dein Blick wird geschärft für die Dinge. Du hast einen klaren Blick sozusagen und es spornt auch den Intellekt an. Also Gott will nicht, dass wir die Kontrolle verlieren, sondern gewinnen und einen besseren Einblick haben. Das ist die Wirkung des Heiligen Geistes und danach sollen wir uns ausstrecken. Und jetzt zum letzten Abschnitt. Ah, ist ein heikles Thema. Ich wollte es eigentlich weglassen, weil ich dachte, jetzt stehe ich hier vorn und bin unverheiratet und muss jetzt hier Paulus zitieren, wenn es darum geht, um Unterordnung. Ich habe aber den Mut gefasst, das trotzdem zu machen und wollte vorneweg mal den Abschnitt vorlesen. Der beginnt nämlich, dass sie euch gegenseitig unterordnen sollen in der Furcht des Herrn. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn ein Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist und er ist der Retter des Leibes. Aber wie die Gemeinde Christus untergeordnet ist, so auch die Frauen ihren Männern in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sollen die Männer ihre Frauen lieben wie ihre eigenen Leibe. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals seinen eigenen Leib gehasst, sondern er nährt und pflegt ihn genau wie auch der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Doch auch ihr, ja, jeder liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Leider ist genau dieser Abschnitt des Epheserbriefes über die Jahrhunderte hinweg vielfach missbraucht worden. Von Männern, die da gesagt haben, hier steht es, du sollst dich unterordnen, jetzt hast du hier gefälligst zu parieren, und gar nicht das meinen, was Gott hier sagt. Man muss sich nämlich die Verse etwas genauer anschauen und merkt, dass dieser Auftrag hier an die Frauen zwar sich unterzuordnen, ihren Ehemännern, aber vielmehr der Aufruf da ist an die Männer, und zwar dreimal, im Vers 25, Vers 28 und im Vers 33 heißt es jedes Mal, liebt eure Frauen, Vers 25, 28, und die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Und noch einmal, Vers 33, doch auch ihr liebet eure Frauen wie sich selbst. Doch auch ihr, jeder liebe seine Frau wie sich selbst. Also, Männer sollen ihre Frauen lieben wie sich selbst. Die Bibel macht ganz klar keinen Unterschied zwischen der Wertigkeit zwischen Mann und Frau. Die sind gleichwertig vor Gott, aber eben nicht gleichartig. Und das ist gegen dieses Gedankengut des Feminismus, gegen Gender Mainstream, den wir haben, möchten ja die Unterschiedlichkeit zwischen den Geschlechtern mehr und mehr aufheben. Es gibt dann eben nur noch diesen einen biologischen Unterschied und das war's dann. Das sagt die Bibel ganz klar nicht. Mann und Frau sind verschieden. Nicht verschiedenwertig, sondern verschiedenartig vor Gott. Gott hat den Mann geschaffen und Gott hat die Frau geschaffen. Und beide haben ihre Rollen. Beide, das ist nicht durch Umweltfaktoren irgendwie anerzogen, die Geschlechter, der ist halt als Mann erzogen worden und die ist als Frau erzogen worden, sondern das ist eben klar, bei der Geburt wird klar, das ist ein Junge oder das ist ein Mädchen. Und das macht auch die Schrift klar an dieser Stelle. Es gibt eine Verschiedenartigkeit von Mann und Frau. Und hier fängt Paulus an, dass wir uns zuerst einmal als Gemeinde gegenseitig unterordnen sollen. Jeder hat seine Aufgabe und dass wir, Gemeinschaft funktioniert nicht anders, wenn es nicht eine gegenseitige Unterordnung gibt. Es gibt die Unterordnung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, was wichtig ist, der Mensch und der Staat, was wichtig ist, und eben auch in der Familie, dass die Kinder sich unterordnen den Eltern, dass im Schluss endlich die Frau sich unterordnet dem Ehemann. Was Gott hier geschaffen hat, ist ein Patriarchat. Und ein US-amerikanischer Philosoph, der selbst nicht Christ ist, hat gesagt, wenn der Staat und die Gesellschaft alles zusammenbricht, im Endeffekt, was übrig bleibt, ist das Patriarchat. Was heißt, ein Mann ist da für seine Familie, sorgt für seine Frau und für seine Kinder. Das ist das Letzte, was dann wirklich noch übrig bleibt. Und man erkennt, dass Gott diese Stelle eigentlich geschaffen hat zum Schutz der Frau. Den Mann in die Verantwortung zu nehmen, da zu sein für seine Frau, für seine Familie, zu sorgen für sie, sie zu behüten. Das griechische Wort Dalpo heißt so viel wie brüten, also es wird benutzt bei den Vögeln, die Nestwärme geben, die brüten, das heißt der Frau Wärme zu schenken, der Frau einen Rahmen zu schaffen, wo sie dann schalten und walten kann. Das ist eine Schutzfunktion und zieht den Mann eben in die Verantwortung. Leider ist der Vers oder der Abschnitt so oft missbraucht worden, und zwar von der einen Seite, von den Männern, und dann als Gegenbewegung, das ging 1789 anscheinend los, bei der Französischen Revolution, dieser Feminismus, dieses Dagegenhalten der Frauen, was völlig logisch ist und dann zum anderen Extrem geführt hat. Beides ist ungesund. Wir sollten auf das Wort Gottes und auf die Aussagen der Bibel hören, dass der Mann der Frau einen Schutzraum bieten soll, worin die Frau schalten und walten kann. Und die Liebe des Mannes für seine Frau soll eben bedürfnisorientiert, beschützend und bedingungslos sein. Soweit die Worte eines Theoretikers. Ich hoffe, ich habe das jetzt nicht zu voll gemacht. Es ist wahnsinnig viel Information rübergekommen. Ist unglaublich interessant, diese Abschnitte tiefer zu studieren. Wir kommen jetzt, nächste Woche haben wir Abgabefrühstück, das wird Sebastian Mast leiten. Da werden wir nicht über den Epheserbrief sprechen, sondern in 2 Wochen wird den Holger dann abschließen mit dem 6. Kapitel. Danke fürs Zuhören und schönen Sonntag noch.